Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Theresa Sickert.
Und Dennis Kogel, hallo.
Ja, in den vergangenen Wochen, da war mein Bedürfnis nach Urlaub in der Sonne und vor allem auch in der Ferne wirklich ziemlich groß. Und ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir haben unter anderem über Urlaub auf den Philippinen gesprochen. Und Aha. Zack, kaum war diese Freundin wieder abgereist, war mein Instagram voll mit Reisewerbung, unter anderem eben auch für die Philippinen. Also, wie kann das sein? Hat mein Smartphone vielleicht da heimlich mitgehört? Ja.
Gibt es dafür irgendwie einen Begriff, den man benutzen kann? Wie nennt man das eigentlich? Also Instagram-Paranoia oder so?
Vielleicht, ja.
Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch und ich weiß, dass es ja auch ziemlich absurd und unwahrscheinlich klingt, dass ich wirklich abgehört werde, nur um mir einen Flug auf die Philippinen zu verkaufen oder eine Bratpfanne oder so. Aber die Unsicherheit, dass das geht, die bleibt ja. Und das ist ja nicht nur bei uns beiden so, Theresa, sondern bei ganz vielen Menschen, die auch Ähnliches berichten. Und jetzt gibt es auch eine Puls-Reportage, die hat da kürzlich recherchiert, ob und wie Apps auf dem Handy als Wanzen funktionieren. Und Maximilian Brose, der berichtet drüber.
Dass Smartphones ungewollt mithören, sei technisch möglich, so der Professor für IT-Sicherheit an der Universität Hamburg, Hannes Federath.
Und zwar deswegen, weil immer dann, wenn eine App die Freigabe bekommen hat, aufs Mikrofon zuzugreifen, dann darf sie das auch, wenn sie im Vordergrund ist, also gerade aktiv ist. Und selbst wenn die Apps nicht im Vordergrund sind, aber im Hintergrund dann weiterlaufen, haben sie die Möglichkeit, in vielen Fällen weiterhin auf die Sensorik, so zum Beispiel aufs Mikro zuzugreifen.
Dass ein Android-Smartphone auch im gesperrten Modus abhören kann, zeigt ein Experiment aus einer kürzlich erschienenen Puls-Reportage. Dafür hat ein Programmierer des BR eine App entwickelt, auf der die Reporterin Sprachnachrichten aufnehmen kann. Durch den erlaubten Zugriff auf das Mikrofon belauscht die App später heimlich Gespräche, obwohl das Handy gesperrt auf dem Tisch liegt.
Da hört ihr halt einfach, wir besprechen uns noch im Team.
Da ist die Begrüßung.
Man hört alles.
Und das, obwohl Apps bei Android eine Minute nach dem Pausieren eine Mitteilung schicken müssen, wenn das Mikrofon noch aufnimmt.
Jetzt kommt so ein bisschen das Hackerdenken ins Spiel. Das heißt, sobald du den Bildschirm ausschaltest, erscheint die Benachrichtigung.
Das habe ich aber nicht mitbekommen.
Denn wenn der Bildschirm wieder angeht, ist die Benachrichtigung verschwunden. Andere wissenschaftliche Experimente zeigen, dass auf gesperrten Android-Geräten Apps heimlich bis zu einer Stunde Tonmaterial aufnehmen können. So könnten Apps theoretisch auch NutzerInnendaten sammeln, um Werbung zielgerichtet auszuspielen. Ob Facebook-Apps das machen, musste Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 2018 eidesstattlich in seiner Befragung durch den US-Senat beantworten.
Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads.
Right.
We don't do that.
Dazu, dass Zuckerberg den Vorwurf abstreitet und ihn sogar als Verschwörungstheorie bezeichnet, sagt Professor Federath.
Ich würde diesen Begriff der Verschwörungstheorie immer dann nicht in den Mund nehmen wollen, wenn Leute wie Mark Zuckerberg ihn benutzen. Aber ja, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es bisher keinerlei Anhaltspunkte, dass Apps aus dem Universum von Facebook derlei Bösartiges gemacht haben.
Es sei auch sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiere. Das gelte ebenfalls für Google-Mutter Alphabet, wie uns auch der IT-Professor Thorsten Strufe vom KIT Karlsruhe bestätigt. Zu groß sei die Gefahr eines Image-Schadens. Außerdem hätten ihre Anwendungen genügend andere Möglichkeiten, um NutzerInnendaten zu sammeln und Werbung zielgerichtet auszuspielen. Wahrscheinlich sei solche Abhörtechnik auf Smartphones aber bei anderen Akteuren im Einsatz, sagt Federath.
Im Zuge etwa von Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, der Nachrichtendienste, aber eben vielleicht auch im Zusammenhang einfach mit Industriespionage. Deswegen ganz klar, die technische Möglichkeit existiert. Es wäre naiv zu glauben, dass sie nicht auch bösartig und kriminell genutzt würde.
Wer belauscht unsere Smartphones und vor allem wie? Laut Expertenmeinung machen das sehr wahrscheinlich die großen Tech-Konzerne nicht, denn der Image-Schaden wäre einfach zu groß.
Aber technisch möglich ist das schon. Und dafür braucht es nicht mal das Mikrofon unseres Smartphones. Das zeigt eine Reportage der Kolleginnen und Kollegen vom Puls. Und auch eine 2021 veröffentlichte Studie zeigt das. Die zeigen nämlich auf, da reichen auch andere Sensoren, die viel mehr Zugriffsrechte im Betriebssystem bekommen. Beispielsweise die Beschleunigungssensoren, die sogenannten Gyroskope, die etwa die Bewegung von unserem Smartphone messen.
Und genau darüber haben wir mit Jakob Kröger vom Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft gesprochen. Er promoviert zu Smartphone-Privacy und kennt sich aus mit eben diesen Bewegungssensoren in unseren Smartphones. Und von ihm wollten wir wissen, ob er die Einschätzung teilt, Geld, dass die großen Tech-Konzerne uns nicht belauschen, weil sie eben ja auch viel einfacher über andere Daten dieselben Ergebnisse erzielen könnten.
Also die großen Big-Tech-Unternehmen, die dringen natürlich auch immer tiefer in unsere Privatsphäre ein. Und das ist unangenehm und auch gefährlich. Aber ich glaube, wenn kommerzielle Lauschangriffe wirklich existieren, dass sie höchstwahrscheinlich nicht von großen Tech-Unternehmen wie Facebook, sondern eher von kleinen Unternehmen durchgeführt werden, von denen wir möglicherweise noch nie gehört haben und die entsprechend auch keinen Ruf zu verlieren haben. Und solche Akteure könnten zum Beispiel in Form von No-Name-Apps oder zum Beispiel Third-Party-Libraries, also Codesegmente von Drittparteien, auf unsere Handys gelangen und könnten ihre Daten dann theoretisch über diffuse Wege in die Werbeindustrie einspeisen, die schwer zurückzuverfolgen sind. Also insofern würde ich sagen, kann ich diese Einschätzung nur bestätigen.
Dann lassen Sie uns doch mal eben in die technischen Details da einsteigen. Also es gibt auch ein technisches Gegenargument und das lautet also, lange Audioaufnahmen heimlich auf einem Smartphone mitzuschneiden, das ist eigentlich kaum umsetzbar. Also entweder müsste man riesige Datenpakete verschicken oder eben die Sprache durch Erkennungssoftware direkt auf dem Handy verarbeiten. Und das macht eben dann, zumindest Stand heute, nicht sonderlich lange einen Handy-Akku einfach mit. Und ist das tatsächlich so, dass man das schon einfach aufgrund von mangelnder Technikkraft gar nicht machen kann?
Ja, dem Argument würde ich eher widersprechen. Also genau, es gab in den Medien oft das Argument, dass solche Lauschangriffe leicht zu bemerken und auch technisch viel zu aufwendig wären. Zum Beispiel im Sinne von CPU-Auslastung, also das Handy wird warm quasi, Energieverbrauch und auch Datenspeichernutzung. Aber wie wir in einer von unseren Studien erklärt haben, gibt es da diverse Möglichkeiten, Lauschangriffe deutlich skalierbarer und auch effizienter zu machen. Und Beispiele dafür wären Aufnahmen mit niedriger Audioqualität, dann die lokale Verarbeitung und Kompression von Daten auf dem Endgerät selbst, also zum Beispiel durch Transkription von Audio zu Text. Dann gibt es die Möglichkeit, dass nur bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden anstelle von vollständiger Spracherkennung. Und selektives Aufnehmen wäre auch noch eine Option, also abhängig zum Beispiel von Uhrzeit, Ort, Benutzeraktivität und anderen Kontextvariablen.
Jetzt gab es ein ganz interessantes Detail in der Recherche der Kolleginnen und Kollegen vom BR. Da wird kurz gezeigt, dass man die Daten der Bewegungssensoren nutzen kann. Also diese Sensoren, die das Kippeln vom Telefon messen, dass man die benutzen kann, um ja theoretisch vielleicht auch Sprachaufnahmen anzustellen. Und das wäre ganz bedeutsam, weil Smartphone-Apps im Gegensatz zum Mikrofon eben relativ ungehinderten Zugang haben zu diesen Daten der Bewegungssensoren. Und diese Erkenntnis, diese Möglichkeit, die soll aber relativ umstritten sein in der Forschung. Warum eigentlich?
Einerseits wird da zu Recht kritisiert, dass manche von diesen Studien diverse Limitationen haben, teilweise auch methodische Fehler aufweisen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Sprache jetzt nicht von Menschen gesprochen wurde, sondern über Lautsprecher abgespielt wurde, die irgendwie neben dem Handy standen und teilweise auch auf der gleichen Oberfläche, sodass dann zum Beispiel Schallwellen über die Oberfläche übertragen wurden und nicht über die Luft. Andererseits konnte die Theorie meines Wissens bisher nicht abschließend widerlegt werden. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist eben auch, dass die Menschen, die das erforschen und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die haben oft deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung, also im Sinne zum Beispiel finanzielle Ressourcen, aber auch Trainingsdaten, als einige Firmen. Und daher kann es durchaus sein, dass im privaten Bereich, quasi da, wo dann auch algorithmische Fähigkeiten durch Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, dass da deutlich mehr möglich ist, als das, was man in der öffentlich zugänglichen Forschung sieht.
Also, wenn man das jetzt nochmal weiterdenken würde, so ein Bewegungssensor könnte also nicht nur rein eine Bewegung vielleicht auch weitergeben, sondern auch noch vielleicht ein paar andere interessante Daten liefern. Sie haben auch schon dazu gearbeitet. Was genau würde das denn bedeuten? Also, was für Daten könnten das sein und was könnte man konkret damit anfangen?
In meiner Forschung habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, was sich aus verschiedenen Arten von Sensordaten, also zum Beispiel auch aus Sprachaufnahmen, aus Eye-Tracking-Daten und eben aus Beschleunigungssensordaten ableiten lassen kann mit Machine Learning-Algorithmen und so weiter. Und Beschleunigungsdaten, die können ausreichen, um Informationen zum Beispiel über unsere täglichen Aktivitäten, unseren Gesundheitszustand, unsere Körpermerkmale, Geschlecht, Alter und auch emotionalen Zustand zu erhalten. Außerdem ist möglich, biometrische Identifizierung anhand von Bewegungsmustern, also zum Beispiel, wie ich den Kopf, meine Arme oder bewege oder eben auch so Gehbewegung. Dann ist möglich die Rekonstruktion von Text, der in Touchscreens eingegeben wird, zum Beispiel Passwörter anhand von Mikrohandbewegungen der Nutzerin, die Analyse und Bewertung des Autofahrstils, das Erkennen von Rauchpausen und Einschätzen von Betrunkenheit anhand von charakteristischen Körperbewegungen und in bestimmten Situationen auch das Orten der Nutzerin, selbst wenn GPS deaktiviert ist.
Also es leuchtet mir auf jeden Fall ein, dass, ne, so wie Autofahrverhalten oder eben natürlich ein bestimmtes Gehmuster, dass das über so einen Bewegungssensor tatsächlich erkannt werden kann. Aber Sie haben auch Beispiele genannt wie Geschlecht oder auch die emotionale Verfasstheit. Wie kann so ein Bewegungssensor darüber Aufschluss geben?
Genau, also erstmal muss man sagen, dass das natürlich alles nur Wahrscheinlichkeitsangaben sind am Ende. Da wird nie eine hundertprozentige Sicherheit oder irgendwie ein Fakt bei rauskommen. Und Sachen wie emotionaler Zustand, das sind dann Sachen, die getrackt werden können über unsere Art von physikalischer Aktivität. Da gibt es eben Tendenzen, dass Menschen, die so und so emotional drauf sind, depressiv verstimmt sind und so weiter, eben bestimmte Charakteristika aufweisen darin, wie viel sie sich bewegen und wie sie sich bewegen zum Beispiel. Und beim Geschlecht muss man jetzt sagen, natürlich gibt es da Sachen wie, man kann erkennen, trägt man jetzt Stöckelschuhe oder nicht, oder auch Körpereigenschaften, wie lang könnten die Beine sein und so. Aber da muss man noch eindeutig zu sagen, zum Thema Geschlecht, da dreht sich in diesem Studium um das selbst angegebene Geschlecht von den Menschen, die da getrackt werden. Das heißt, wir wissen ja alle, es gibt einen wesentlichen Unterschied auch zwischen dem Geschlecht, was Menschen oft gesellschaftlich zugeschrieben wird, basierend auf den auf äußere Erscheinung, und dem Geschlecht, wie sich Menschen selbst identifizieren. Und letzteres ist jetzt das, was die Studien dann meistens versucht haben rauszukriegen.
Aber da sind ja wirklich wahnsinnig viele Informationen, und gerade, also Sie hatten auch erwähnt, sogar Passwörter, die man eventuell damit erraten könnte. Da müssten ja die Hardwarehersteller, also die Firmen, die die Telefone machen, Apple, Samsung und so weiter und so fort, die müssten ja ein gewaltiges Interesse haben, so etwas zu verhindern, denn es wird ja mit Sicherheit und Privatsphäre oft geworben. Meinen Sie, dass die Hersteller ein Interesse daran haben, solche ja möglichen Überwachungsszenarien zumindest in Zukunft auch zu verhindern mit diesen Bewegungsdaten, mit diesen Sensordaten?
Ja, also wenn man auf die Plattformanbieter schaut, dann gibt es dann aus meiner Sicht einen großen Interessenkonflikt. Einerseits ist es natürlich so, dass iOS und Android definitiv daran interessiert sind, ihre Reputation zu schützen und sich auch als datenschutzfreundlich zu positionieren. Das sieht man besonders deutlich bei Apple. Und aus dieser Sicht wollen die Unternehmen auch verhindern, dass es auf ihren App-Stores und in ihren Betriebssystemen zu Privacy-Skandalen kommt. Und daher gibt es dann auch immer für Apps diverse Security-Checks, und mit System-Updates werden auch immer mal wieder neue Privacy-Einstellungen und Schutzmechanismen eingeführt. Aber gleichzeitig ist es auch so, und das ist eben die andere Seite, dass iOS und Android natürlich beschränkte Kapazitäten haben. Sie wollen überall, also auch in der Überprüfung von Apps, Kosten sparen und auch attraktiv für App-Entwickler sein. Und für Entwickler ist es natürlich praktisch, wenn sie möglichst einfach und unkompliziert an Nutzerdaten kommen. Und in der Literatur werden iOS und Android teilweise auch genau dafür kritisiert, dass sie zugunsten der App-Entwickler Datenschutzthemen vernachlässigen.
Also für mich klingt das nach einer ziemlichen Dystopie, wenn ich ehrlich bin. Also wir müssen eigentlich den Apps und auch den Hardware-Anbietern letztlich vertrauen, dass sie also kein Schindluder mit unseren Daten aus eben diesen Sensoren treiben. Müssen wir uns dem jetzt eben fügen, diesem Schicksal, oder sehen Sie da eben auch einen Lösungsweg, wie es doch anders gehen könnte?
Ich finde, da gibt es einen grundlegenden, ganz wichtigen Aspekt, und zwar das, was uns jetzt an potenziellen heimlichen Lauschattacken am meisten stört, nämlich, dass wir nichts darüber wissen. Das ist ja eigentlich bei ganz vielen Formen der Datensammlung in unserem Alltag auch der Fall. Und ich hatte jetzt gerade auch das Beispiel genannt, was sich zum Beispiel sonst so aus Beschleunigungssensordaten ableiten lassen kann. Und viel von dem, was über uns gesammelt wird und wie es verarbeitet wird, davon verstehen wir eigentlich nichts. Wir haben auch keine Zeit, Privacy Policies zu lesen und so weiter. Und außerdem sind viele von unseren Privacy-Entscheidungen, die wir treffen, auch nicht wirklich frei, weil wir von bestimmten Diensten ziemlich abhängig sind. Aber unser Datenschutzrecht geht eben von freien und informierten Entscheidungen aus. Und ich finde, wir sollten uns trauen, diese Grundannahme in Frage zu stellen und auch nach sinnvollen regulatorischen Alternativen zu suchen. Also ich finde, wir sollten uns die Frage darüber, welche Form der Datensammlung und Verwendung inakzeptabel sind, die uns zu weit gehen, sollten wir zu einer politischeren Frage machen und uns dann nicht auf die Entscheidungen von Individuen in dem Ausmaß verlassen.
Es braucht also eine breitere Debatte darüber, welche Daten wir preisgeben wollen und welche wirklich schützenswert sind. Vielen Dank für das Gespräch, Jakob Krüger, Datenschutzexperte vom Weizenbaum-Institut.